Herzlich willkommen zu meinem Podcast Pascal Wegner, ungewöhnlich, unkonventionell, unabhängig, auch finanziell. Dies ist der zweite Teil zu der Podcast-Folge Pascal bewertet Mindset-Sprüche. Ich hoffe, du hast den ersten Teil schon gehört. Wenn nicht, dann empfehle ich dir definitiv, jetzt aufzuhören und dir erstmal den vorherigen ersten Teil anzuhören. Dann weißt du auch, um was es geht. Und wir machen jetzt direkt weiter. Der nächste Spruch gefällt mir wieder extrem gut. Paul Alex sagt, das beste Investment, was du machen kannst, ist in deine Gesundheit. Geh ins Fitnessstudio, esse gesundes Essen, geh in die Sauna, mach reguläre Gesundheitscheckups. Ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, es war im ersten Teil, wo ich gesagt habe, ich war erst vor wenigen Tagen beim ganz großen Gesundheitschecker. Nun arbeite ich ja auch als Rettungssanitäter zusätzlich, aber nicht nur deswegen kann ich das Ganze zu 1.000.000% unterstreichen. Die Leute wollen immer finanziell unabhängig werden und reich werden und dann kommt jemand zu mir, der stopft sich ununterbrochen ungesundes Zeug rein, der ist wirklich dick wie die Sau, fängt an Bluthochdruck zu kriegen, fängt an Diabetes zu kriegen und ich sage irgendwann, sag mal, warum willst du denn reich werden? Du hast dein Leben doch sowieso. Und dann gucken die ganz komisch und ich sage, sag mal, ich muss dir doch nicht vorrechnen, wie viel eher du statistisch gesehen sterben wirst, weil du so aussiehst, wie du aussiehst und weil du diesen Lebensstil pflegst. Und ich muss dir da auch nicht ausrechnen, wie wahrscheinlich du krank werden wirst und wirklich elendig dahin vegetieren wirst. Es muss immer, so wie immer in meinem Leben, ich sage immer, Extremismus ist niemals gut. Es muss immer eine gesunde Mischung geben. Und auch ich habe ja deutlich im ersten Teil gesagt, ich esse Pizza, ich trinke Alkohol, aber alles in Maßen, von denen ich glaube und wo es mir die Ärzte auch bestätigen, dass es noch in einem gesunden Verhältnis ist. Ich hatte mir mal Studien rausgesucht, nagel mich jetzt nicht auf die Zahlen fest, aber ich war mir relativ sicher, dass eine Woche Joggen oder Ausdauersport oder Sport allgemein bringt dir eine Rendite von, habe ich gerade eine Woche gesagt, eine Stunde Joggen bringt dir, glaube ich, eine Rendite von 7 Stunden längeres Leben. Das heißt, statistisch gesehen, wenn du eine Stunde Joggen pro Woche gehst, ich glaube, das war auf 3 Stunden pro Woche oder irgendwie so festgelegt, dann lebst du dadurch 21 Stunden länger. Und dann denke ich mir so, es kann doch keinen Mensch auf der Welt geben, der sagt, nee, das ist ein doofes Investment. Warum sollte ich denn jetzt eine Stunde in Sport investieren, einfach nur, dass ich 7 Stunden länger lebe? Das will ich ja gar nicht. Das macht ja gar keinen Sinn. Und von daher habe ich dieses ein bisschen arrogante und vielleicht auch starrsinnige Einschätzung, aber ich sage immer, wer seinen Körper nicht halbwegs pflegt, der kann und wird auch niemals finanziell erfolgreich werden. Ich weiß, dass die Leute mir immer die absoluten einzigen Ausnahmen bringen, wenn ich sage, ganz salopp sage, wer dick wird, wird nicht reich. Und dann fangen die Leute an und kommen mit Rainer Kallmund oder mit Kim.com oder so auf mich zu. Es gibt so alles Ausnahmen, aber wir betrachten das statistische große Ganze und du fährst in deinem Leben immer besser auf die statistische Wahrscheinlichkeit zu setzen. Das heißt, du schnallst dich besser im Auto an, weil das deine statistische Lebenswahrscheinlichkeit eben erhöht. Auch wenn es Menschen gibt, die durch den Gurt im Auto sterben. Und genauso ist es eben klug, dein Geld da zu investieren, wo du statistisch eine Rendite erreichen wirst. Und es macht eben auch Sinn, seinen Körper und seine Gesundheit so zu pflegen, wo es statistisch positiv ist. Das heißt, jetzt zu rauchen, weil man sich die einen einzigen Menschen raussucht, der trotz Rauchen 100 geworden ist, ist eben definitiv sehr dumm. Genauso wie übergewichtig zu sein, genauso wie unsportlich, ungelenkig zu sein. Ich sage immer, mein Körper und mein Geist müssen in Einklang sein. Und wenn mein Körper mich von irgendwas abhält, wo ich Bock drauf habe, wenn ich mit meiner Freundin intim bin und ich schnaube wie so ein Walross, wenn ich mit meiner Freundin in der Dusche bin und ich kann mich nicht mehr bücken, wenn ich mit meinem Auto irgendwo parke und ich komme nicht mehr zur Beifahrerseite raus, weil ich es nicht schaffe, da drüber zu krabbeln, wenn ich Motorrad fahren will und es strengt mich körperlich zu sehr an, wenn ich keine Treppen mehr steigen kann, wenn ich im Rettungsdienst eine Reanimation nicht durchführen kann, weil ich die Ausdauer nicht habe, dann bin ich in meinem eigenen Körper ein Gefangener und das will ich niemals in meinem Leben sein. Mir geht es nicht darum, dass ich geil aussehe oder hier und da Muskeln habe. Ich achte darauf, dass mein Körper wirklich durchschnittlich fit ist und ich ein möglichst langes Leben habe. Denn darum geht es bei der finanziellen Unabhängigkeit, ein geiles Leben zu haben und finanziell unabhängig Und ein geiles Leben zu haben, macht eben dann Sinn, wenn man auch ein gesundes, langes Leben hat. Der nächste Punkt von Paul Alex spricht wieder ein bisschen entgegen mich. Gib niemals dein ganzes Einkommen preis. Niemand muss wissen, wie viel du verdienst. Ist was, was ich natürlich zu 100% anders mache, wo ich aber insbesondere, weil ich es anders mache, zustimmen kann. Du kannst keinen Vorteil dadurch haben, jemandem zu sagen, wie viel Geld du hast. Du kannst auch keinen Vorteil dadurch haben, jemandem zu sagen, wie viel Geld du verdienst. Es gibt nichts, wo es dir einen Vorteil bringt. Es gibt aber unzählige Optionen, wo es dir zum Nachteil wird. Das habe ich erfahren, das haben meine Freundinnen, also ich meine sowohl meine Ex-Freundinnen als auch meine aktuelle Freundin erfahren. Und wenn es nicht mein Business Case wäre, 100% transparent zu sein und den Leuten das zu erzählen, was ich erreicht habe. Denn der einzige Unterschied zwischen mir und allen anderen oder vielen anderen, die dir vom finanziellen Erfolg erzählen, ist, ich habe es getan und erreicht, wovon ich erzähle. Meine Podcasts, meine Instagram-Stories, meine YouTube-Videos sind garantiert schlechter als von den ganzen anderen Leuten, die dich auch auf den finanziellen Erfolg mitnehmen. Der Unterschied ist, dass die anderen dich ganz, ganz, ganz häufig, und ich kenne jetzt kein Gegenbeispiel, auf eine finanziellen Erfolgsreise mitnehmen, die sie selber noch nicht getan haben. Das heißt, die haben die tollsten Berechnungen, die tollsten Ideen und die glauben auch an das, wie sie glauben, wie sie finanziell unabhängig werden, wie sie glauben, wie es ist, wenn man finanziell unabhängig ist. Aber der Unterschied ist halt eben, sie sind es nicht. Und du kannst dir noch so viel anlesen und noch so viel vorstellen, wie es ist, als Millionär zu sein, wie es ist, finanziell unabhängig zu sein. Es ist eben nichts durch die Erfahrung zu ersetzen. Und von daher, wenn es nicht mein Business Case wäre, würde ich nichts darüber erzählen, wie viel Vermögen ich habe oder wie viel Einkommen ich habe. Der nächste Spruch. Die meisten Menschen wollen, dass es dir gut geht, aber niemand will, dass es dir besser geht als ihnen selbst. Wow. Der hat hart getroffen und er ist 100% wahr. Ganz, ganz, ganz viele Leute sind auf dieses sogenannte Fairness spezialisiert. Da gibt es unglaublich tolle psychologische Studien zu, da gibt es unheimlich tolle psychologische Tricks zu. Mir fallen gerade so Beispiele ein, da spielst du ein Spiel mit zwei Leuten und das Geld wird irgendwie zwischen beiden Leuten geteilt. Das heißt, jemand Wildfremdes kommt zu dir und, ich weiß nicht, sagt, hier, ich schenke dir 1.000 Euro und du musst aber einen Teil des Geldes einer anderen Person geben. Das heißt, das sind zwei Personen, beide haben 0 Euro vorher. Und jetzt darf Person A entscheiden, wie viel Person B bekommt. Und jetzt müsste man ja sagen, okay, Person B darf aber ablehnen. Und wenn Person B ablehnt, bekommt keiner was. Jetzt müsste man ja sagen, okay, wenn mir jemand 1.000 Euro schenkt und ich behalte 990 Euro für mich und gebe 10 Euro der Person B, dann muss Person B ja sagen. Weil niemand würde zu geschenkten 10 Euro Nein sagen. In dem Moment, wo Person A aber entscheidet, dass sie selber 990 Euro behält und Person B nur 10 Euro bekommt, entscheidet sich Person B tendenziell dazu zu sagen, nö, das finde ich so unfair, dass ich lieber 0 Euro bekomme, als dass du 990 Euro bekommst und ich nur 10 Euro. Der Neid der Menschen, ich habe das ganz lange Zeit, habe ich das nicht wahrhaben wollen und ganz viele, viele Jahre, ich meine, ich bin jetzt seit 10 Jahren schon Millionär und erst seit 3 Jahren erfahre ich wirklich unglaublich vorstellbaren Neid. Und ich bin ein Mensch, ich projiziere Dinge ganz selten auf Neid. Das heißt, wenn mir jemand sagt, Pascal, du bist einfach ein dummes Arschloch, dann ist mein erster Gedankengang nicht, das sagst du nur, weil du neidisch bist. Nee, also ich differenziere das schon sehr, sehr lange und sage, ja gut, er hat wahrscheinlich recht. Wahrscheinlich habe ich was Doofes gesagt oder wahrscheinlich findet er mich doof. Das hat ganz sicher nichts mit meinem Geld oder meinem Vermögen zu tun. Es gibt aber wirklich unglaublich viele Sachen, wo es einfach keinen zweiten Erklärungsweg für gibt, außer der Neid. Und da habe ich schon mal schon mal drüber was erzählt. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob im Podcast oder irgendwo anders. Aber die allermeisten Menschen gönnen dir deinen Erfolg nicht. Und insbesondere dann nicht, wenn es dir besser geht als dem Menschen selbst. Ich persönlich bin ein bisschen anders. Ich gönne wirklich ausnahmslos jedem Menschen jeden Erfolg. Und jetzt kann man so ein bisschen überlegen, ab wann kommt die Grenze? Und ganz viele Leute sagen, und das nehme ich einfach erstmal so an, ich habe da noch keine andere Erklärung, sagen, wenn du selbst mit deinem Leben zufrieden bist, dann missgönnst du anderen auch nichts. Und ich bin abgrundtief mit meinem Leben und vor allem mit meiner finanziellen Situation zufrieden. Das heißt nicht, dass wenn ich das Zehnfache an Vermögen hätte, dass ich mir nicht tolle Sachen vorstellen könnte. Also ich hätte auch gern 35 Millionen statt 3,5 Millionen Vermögen und es würde auch was ändern in meinem Leben. Und ich bin dementsprechend auch neidisch auf Leute, die 35 Millionen oder die 350 Millionen Euro haben. Aber bei mir ist Neid nicht niemals Missgunst. Ich freue mich für diese Menschen. Und das ist das, ich habe ja schon mal erzählt, ich treffe mich manchmal mit so Millionärsleuten. Das ist jetzt kein Millionärsclub, wo du irgendwie deinen Kontostand vorzeigen musst. Es sind einfach spezielle Restaurants und spezielle Veranstaltungen, wo erstens der Einladungsschematik nach und zweitens vor allem den Kosten nach, also man geht da nicht unter 500 Euro raus für so einen Abend, per Definition in den meisten Fällen nur reichere Leute sind mit dem entsprechenden Mindset. Das heißt nicht, dass da nicht ja Leute sitzen können, die eigentlich Schulden haben oder so, aber sich halt trotzdem Rechnung leisten können, nur um das kurz zu erklären. Und ich habe in dieser Gruppe noch nie Neid erfahren. Weder bei den Leuten, die weniger haben als ich, und damit meine ich nicht nur Geld, noch bei den Leuten, die mehr haben als ich. Und genauso habe ich wirklich im tiefsten Inneren noch nie negativen Neid irgendeinem Menschen gegenüber empfunden. Wie gesagt, wenn dann Neid in dem Sinne, jawohl, ich bin neidisch auf dich, ich gönne dir das vom ganzen Herzen, ich erkenne das an und ich überlege mir, wie ich das vielleicht auch kriegen könnte. In der ganz durchschnittlichen Welt, also ich sage jetzt mal Arbeitskollegen, wo meine Freundin arbeitet, wo meine Freundin vorher gearbeitet hat, im Hobbybereich, gönnen dir ganz, ganz, ganz viele Menschen ganz, ganz, ganz wenig. Das musst du immer wissen, das ist traurig. Und du kannst vielleicht noch die Illusion haben, dass das in deinem Bekanntenkreis nicht so ist. Die Illusion hatte ich auch. Du tust aber gut daran, wenn du auf dem Weg des Erfolges bist und vielleicht sogar des finanziellen Erfolges, dran zu denken, dass es anders sein könnte. Denn ich habe es auch lange Zeit ignoriert und habe lange Zeit Menschen geholfen und denen Dinge erzählt, bis ich dann durch verschiedene Umwege erfahren habe, was die hinter meinem Rücken über mich erzählt haben, gemacht haben, gesagt haben, was wirklich einfach nicht vorstellbar ist. Da gibt es noch so eine Metapher. Ich glaube, wenn du zwei Hummer oder zwei Krebse, bin mir gerade nicht ganz sicher, in einen Topf machst und einer dieser Hummer probiert, oder dieser Krebse probiert, es sind glaube ich Hummer, um die es geht, probiert zu fliehen, dann wird der zweite Hummer immer probieren, den ersten Hummer immer wieder zurückzuziehen. Also das kannst du mal googeln. Deckt sich auf jeden Fall mit dem, was ich im Leben erlebt habe. So, der nächste Satz. Du brauchst mehr als 6 bis 12 Monate gespartes Geld in deinem Bankkonto. Also du brauchst nicht mehr als 6 bis 12 Monatslöhne wert in deinem Bankkonto. Der Rest sollte investiert werden. Ja, ich gehöre zu der Kategorie Mensch, die früher sehr, sehr, sehr wenig Geld investiert hat. Von Investments rede ich jetzt immer in nach meiner Definition in solide Investments mit geringer Rendite, also Aktien, Zinsprodukte, von mir aus noch Immobilien, sowas bezeichne ich jetzt als Investment. Ich habe früher mein gesamtes Geld nur in meine eigene Firma investiert oder meine eigenen Firmen und das Geld, was ich übrig hatte, habe ich nicht am Aktienmarkt investiert, habe ich nicht in Immobilien investiert. Ich habe damit sehr, sehr spät angefangen und habe damit auch relativ wenig angefangen. Bis heute investiere ich noch relativ wenig Geld. Also ich kann von 5.500 Euro im Monat leben. Das ist ungefähr das, was ich am passiven Einkommen im Monat auch habe. Und davon könnte ich leben. Warum sage ich das könnte so? Ich habe aktuell jeden Monat mehr Geld und ich gebe aktuell auch jeden Monat mehr aus. Wenn ich das aber nächsten Monat nicht mehr hätte, dann würde ich halt einfach weniger Restaurants besuchen, dann würde ich weniger nach Mallorca fliegen, sondern würde mein normales Leben weiterleben und ich könnte von 5.500 Euro leben und 10 mal 5.500 Euro wären 55.000 Euro. Mehr bräuchte ich im Prinzip nicht auf meinem Bankkonto, wenn man mal 10 Monate nimmt. Ich habe aber beinahe 1 Million Euro in Liquidität herumliegen. Ein bisschen weniger ist es aktuell. Nun muss man dazu sagen, dass zum aktuellen Zeitpunkt dieses Geld auch auf Tagesgeldkonten investiert ist. Das heißt, ich kriege zumindest 3-4% Zinsen. 3% Zinsen auf die Tagesgeldkonten, 4% auf ganz kurz laufende Festgeldkonten. Von daher würde ich jetzt sogar schon mal sagen, das Geld ist investiert in der aktuellen Hochzinsphase. Ist total falsch, aber in der aktuellen Zinsphase, die über Null ist. Aber ich gehöre zu der Kategorie Menschen, die sich sehr schwer tut, Geld zu investieren, die eine extrem hohe Risikoaversion hat und die extrem an ihrem Geld hängt. Ist eigentlich ein Punkt, den ich verbessern müsste. Ich sage immer, der Grund, warum ich so arm bin, also warum ich halt 3,5 Millionen, nicht 35 Millionen habe, ist erstens, weil ich extrem faul bin. Ja, ich arbeite nicht mal 40 Stunden die Woche, habe ich seit meiner Ausbildung nie mehr gemacht, würde ich auch nie mehr machen. Das heißt, ich bin extrem faul. Und zweitens, ich bin extrem risikoscheu. Das sind die beiden Punkte. Und ich sage immer, bei deiner Geldanlage ist es am allerwichtigsten, dass du dich psychisch, psychologisch mit wohlfühlst. Und das kann ich sagen, auch wenn ich weiß, dass rational gesehen meine Geldanlage falsch ist, weil ich meine, eigentlich könnte ich nochmal 700.000 einfach mal in ein Aktiendepot stecken, weil ich überzeugt davon bin, dass der beste Zeitpunkt im Aktiendepot einzusteigen jetzt ist. Also der beste Zeitpunkt war gestern, der zweitbeste Zeitpunkt ist heute. Das heißt, ich weiß das. Aber ich fühle mich eben extrem wohl mit dieser Liquidität. Und ich habe immer einen Vorteil, während die Leute mir immer sagen, wie dumm ich bin, so hohen Cashbestand zu halten, insbesondere als es 0% Zinsen drauf gab. Die letzten Jahre habe ich mein Geld nahezu täglich von Bank zu Bank hin und her geschoben. Das heißt, ich habe bestimmt 50 mal 100.000 Euro hin und her überwiesen, weil sukzessive alle meine Banken Negativzinsen eingeführt haben. Und ich habe es wirklich geschafft, trotz über 1 Million Cash die letzten Jahre, ich glaube, ich habe einmal 36 Cent Negativzinsen oder so bezahlt, das war's, aber ich habe es wirklich geschafft, mein Cashbestand auf so vielen Konten hin und her zu schieben, dass ich keine Negativzinsen bezahlt habe und habe es halt nicht investiert und wie gesagt, es hat mir halt geholfen, meine Anlagestrategie durchzuhalten. Also ich habe das, was ich mir einmal vorgenommen habe, mein Aktiendepot in Dividendenaktien zu stecken und meine Immobilien 10 Jahre zu halten, an all das habe ich nichts geändert und ich fühle mich eben mit meiner Geldanlage wohl. Er sagt jetzt hier, du brauchst nicht mehr als 6-12 Monate auf deinem Konto liegen haben. Sehe ich auch als richtig, auch wenn ich es für mich ein bisschen adaptiert habe. Nächster Punkt, du wirst niemals pleite werden, wenn du nicht selbst investierst. Habe ich eben gerade ein TikTok zu gemacht. Mich fragen die Leute ja ständig, Pascal, hast du keine Angst, dass die Banken pleite gehen? Hast du keine Angst, dass dein Geld weg ist? Hast du keine Angst, dass deine Aktien wertlos sind? Hast du keine Angst, dass deine Immobilien enteignet werden? Hast du keine Angst vor einer Vermögenssteuer? Hast du keine Angst vor einem Lastenausgleich? Hast du keine Angst vor einer Zwangsmodernisierung mit deinen Wohnungen? Nein, habe ich nicht. Punkt A, ist aber ein anderes Thema. Ich bin nicht angstgesteuert. Ich habe nicht den gesamten Tag Angst, 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 Angst. Mir erzählen die Leute schon seit 20 Jahren, warum ich nächsten Monat mein gesamtes Vermögen verlieren werde. Und ich habe in 20 Jahren noch nie irgendwas meines Vermögens verloren. Ich habe das eben auf TikTok gesagt. Seitdem ich geboren bin, ist mein Vermögen jedes Jahr mehr geworden. Es gab in meinem gesamten Leben nicht ein Jahr, wo mein Vermögen, also gut, außer vielleicht ein paar Schwankungen, die ich nicht beeinflussen kann, aber selbst die eigentlich nicht, wo mein Vermögen weniger wert war als im Jahr davor. Aber was ich eben auf TikTok gesagt habe, scheiß auf die 3,5 Millionen Euro Nettovermögen. Mein Vermögen ist mein Wissen, mein Können, meine Kontakte, mein Mindset. Ich würde wirklich, also manchmal hoffe ich das sogar so ein bisschen, also die Hoffnung ist nicht so groß, dass ich es forcieren würde, aber manchmal hätte ich richtig Bock darauf, mit 0,0000 anzufangen, also wirklich alles, was ich habe, weg, auf einer Straße mit einem Koffer zu stehen, wo nur für eine Woche Klamotten drin sind und wirklich nichts mehr an Vermögenswerten und Schulden zu haben. Keine Immobilie mehr, kein Euro mehr, keine Aktie mehr. Und ich behaupte, ich würde weniger als ein Jahr brauchen, bis ich wieder die erste Million hätte. Und ich würde weniger als 4 Jahre brauchen, 3, 4 Jahre, bis ich wieder bei dem aktuellen Vermögen wäre. Von daher, nein. Also von daher, ja. Das Wichtigste, dein größtes Vermögen bist du selbst und das, was du kannst. Und das kann dir auch niemals jemand wegnehmen. Stimme ich also mit Paul Alex komplett überein. Da ist nichts, nächster Punkt, da ist nichts Ekligeres als ein Mann ohne Träume, Ziele und Ambitionen. Ja, stimmt. Muss ich mich ja immer so ein bisschen leider rausnehmen. Ich habe leider eine Zeit lang keine Träume mehr gehabt, auch keine Ziele mehr gehabt. Immer wenn die Leute mich gefragt haben, Pascal, was sind deine Ziele, habe ich immer die gleiche Antwort gegeben. Mein Ziel ist es, dass alles so bleibt, wie es aktuell ist. Es ist ziemlich hart, den Ist-Zustand zu erhalten. Also es ist ziemlich hart, seinen Körper auf dem jetzigen Zustand zu halten, denn man wird immer älter. Es ist ziemlich hart, sein Einkommen auf dem jetzigen Zustand zu halten, denn es wird alles dafür getan, dass dir dein Geld weggenommen wird. Der Staat will, dass du deine Immobilien sanierst, die Banken wollen Negativzinsen von dir, die Aktien gehen den Berg runter und so. Also mein aktuelles Einkommen zu erhalten, dafür muss ich was tun. Also nur weil ich meinen jetzigen Zustand erhalten will, heißt das nicht, dass ich nichts mehr mache. Wie gesagt, ich kämpfe jeden Tag drum, meinen jetzigen Zustand zu erhalten. Aber ja, das ist wahrscheinlich ein bisschen unsexy, glaube ich. Also stimme ich mit ihm überein. Aber ich habe keine größeren Träume mehr. Ich bin so zutiefst zufrieden mit allem, was ich habe, erreicht habe, mache und tue, dass wenn ich einen freien Wunsch hätte, er wäre, ich möchte, dass es für immer so weitergeht. Ich will nicht das Zehnfache an Vermögen haben. Ich will nicht das Zehnfache an Einkommen haben. Ich brauche auch nicht noch mehr Studiengänge. Ich brauche nicht noch größere Autos. Ich brauche nicht noch mehr Wissen. Ich bin wirklich sehr zufrieden mit dem, wie es ist. Nächster Punkt. Verstehe die Steuergesetze. Sie sind zu deinem Vorteil entwickelt worden. Ja, das würde ich ein bisschen abstrahieren. Verstehe allgemein etwas von den Gesetzen, mit denen du zu tun hast. Mein Juradozent hat früher immer gesagt, das Recht ist für den Klugen da. Kann ich zu 100% bestätigen. Ich habe in meinem Leben unglaublich viele Dinge zu meinem Erfolg drehen können, weil ich Ahnung von der rechtlichen Situation hatte und die Leute nicht. Ich bin erschrocken darüber, dass die Leute noch nicht mal Grundkenntnisse in der rechtlichen Situation haben, wo sie selber jeden Tag unterwegs sind. Also die Leute verstehen noch nicht mal, wenn sie Mieter sind, ihren eigenen Mietvertrag. Die kennen weder ihre Rechte noch ihre Pflichten. Das Gleiche, wenn sie Vermieter sind. Die Leute verstehen noch nicht mal ihre Rechte als Arbeitnehmer oder als Arbeitgeber. Egal, um was es geht, ich bin erschrocken darüber, wie wenig Ahnung die Leute von den Gesetzen haben, die sie betreffen. Kann ich zu 100% unterschreiben. Oh, der nächste Punkt, den könnte ich geschrieben haben. Das ist übrigens einer der Punkte, wofür ich häufig angegriffen werde, den ich komplett unterschreibe. Und der muss... Upsala, sorry. Den muss ich jetzt ein wenig kurz frei übersetzt kriegen. Und zwar nehme nur Ratschläge an von Leuten, auf Englisch heißt playing the game. Also nimm nur Ratschläge von Leuten an, die wissen, um was es geht. Es ist zu leicht, von der Seitenlinie Bullshit reinzurufen. Ungefähr so. Also was ist der Inhalt der Übersetzung? Der Inhalt ist ganz einfach, hör nur auf Leute, die wissen, wovon sie reden, die das geschafft haben, wovon sie erzählen. Ich sage immer ganz plump, wenn ich ins Fitnessstudio gehe und abnehmen will, würde ich niemals auf einen dicken Trainer hören. Niemals. Da kriege ich immer unglaublich viel Kritik für, weil die Leute immer sagen, ja mein Gott, nur weil er selber dick ist, erstens kann es ja auch eine Krankheit sein, aber zweitens, man muss ja nicht selber schlank sein, um anderen erklären zu können, wie sie schlank und sportlich werden. Ist was dran? Ich habe in meinem Leben trotzdem gelernt, dass zu 90, 95, 98% die Leute, die etwas nicht erreicht haben, auch keine Ahnung davon haben. Ich habe die Lebensmaxime, dass ich nur auf Leute höre, die mehr haben als ich. Also ich nehme finanzielle Ratschläge, so out of the box sage ich jetzt mal, nur von Leuten an, die mehr Geld haben als ich. Das heißt, vollkommen egal, wer mir einen Finanzratschlag geben möchte, ja, da kommen Vertriebler auf mich zu, da kommt der auf mich zu, da kommt der, frage ich, wie hoch ist dein Nettovermögen? Dann stottern diese Vertriebler und so erstmal ein bisschen, dann sagen die, also es hat noch nie jemand ein höheres Vermögen gesagt, als ich habe. Und dann sage ich diesen Leuten immer, es tut mir leid, ich werde dir nicht zuhören, weil ich muss mir von niemandem erzählen lassen, wie ich meine Finanzen zu tun habe, der noch nicht mal dieses Niveau an Finanzen erreicht hat, wie ich selber. Das mag natürlich sein, dass man damit einer Person Unrecht tut. Es geht ja nicht, es gibt ja nicht um eine 100% False-Positiv- und Positiv-False-Quote. Es geht einfach nur darum, dass du mehr richtig als falsch machst. Das heißt, wenn du im Leben die Maxime beherrschst, nur auf Leute zu hören, die das auch, die wissen, wovon sie reden, dann wirst du in deinem ganzen Leben durchschnittlich mehr Erfolg haben als andersrum. Und so halte ich das eben schon mein ganzes Leben und bin damit extrem gut gefahren und kann das auch jedem nur empfehlen. Und es gibt ja wirklich hunderte, tausende von Leuten, die bei TikTok, Facebook und so mir jeden Tag erzählen, was für dumme Finanzentscheidungen ich treffe. Also ich poste mein Aktiendepot, die Leute erzählen mir, wie dumm ich bin. Ich poste meine Liquidität, die Leute erzählen mir, wie dumm ich bin. Ich poste meine Immobilien, die Leute erzählen mir, was ich für einen Scheißkauf gemacht habe. Zu 99 oder ich muss sagen zu 100% sind das Leute, also zumindest hat noch niemand das Gegenteil bewiesen, die viel, viel, viel weniger Geld als ich haben. Während, wenn ich mit meinen Millionärsfreunden, von denen ich vorhin berichtet habe, zusammensitze, dann reden wir auch mal über mein Aktiendepot, über deren Aktiendepot. Das bei uns, bei den Millionärsleuten steht Geld und Finanzen jetzt nicht 100% auf der Tagesordnung, falls du das denkst, das ist nicht so. Sogar eher ein bisschen weniger als bei anderen Leuten. Und mir hat noch nie einer meiner Millionärsleute gesagt, Pascal, das ist dumm, was du gemacht hast. Noch nie. Es sind immer die, die noch nicht mal eine Million haben, die mir erzählen, warum jede finanzielle Entscheidung, die ich getroffen habe, falsch ist. Und so kann ich dir den Lebenstipp geben, egal um was es geht. Und wenn du kochen lernen willst, wenn du fit werden willst, wenn du was über Finanzen lernen willst, höre ausnahmslos nur auf Leute, die das erreicht haben, wovon sie erzählen. Das heißt nicht, dass mir nicht mal einer was sagen kann zu einer Aktie, der keine Aktien hat. Das heißt doch nicht, dass mir nicht mal ein Kunde sagen kann, der kein eigenes Geschäft hat, was ich falsch in meinem Geschäft mache. Das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Aber grundsätzlich würde ich mir nur von Leuten etwas erzählen lassen, die selber das erreicht haben, wovon sie erzählen. So, nächster Punkt. Behalte dein Kreis klein. Und halte dich fern von Leuten, die sich beschweren. Ja, gelingt mir nicht so gut. Ich schließe Leute bisher relativ schwierig aus meinem Leben aus. Ich muss aber definitiv sagen, dass es sehr, sehr, sehr schwer ist, zu ertragen ist, Leute um sich rum zu haben, die sich den ganzen Tag nur beschweren. Wenn ich mit meinen Millionärsfreunden unterwegs bin, ist es meistens so, dass die Positives reden und dass die von Lösungen sprechen. Also dann geht es dann darum, oh mein Gott, wir müssen die Heizung austauschen. Ich überlege gerade, ob ich Photovoltaik oder ob ich eine Wärmepumpe einbaue. Die ist meistens sehr lösungsorientiert, wohingegen andere unerfolgreiche Leute häufig sich ununterbrochen beschweren und Negativität auch ausstrahlen. Die kommen mit einer schlechten Stimmung zur Arbeit, die beschweren sich über alles, was in der Arbeit passiert. Die beschweren sich über die Kunden, über die Kollegen, über alles andere. Kann ich nur bestätigen, wenn du es irgendwie kannst, halte dich von Leuten mit Negativität entfernt. In deinen 20ern, dein einziger Fokus sollte es sein, Verantwortlichkeiten zu vermeiden und Assets zu sammeln. Ja, kann ich bestätigen. Also jede Entscheidung, die du früher triffst, die eine lebenslange Auswirkung hat an Verantwortlichkeiten, an Zahlungsverpflichtungen und so weiter, wird dein Leben lang nachteilig für dich sein. Und je früher du positive Assets aufbaust, desto länger spielt die Zeit für dich. Hast du Schulden in den 20ern, wirst du unglaublich mehr Schulden durch den Zinseszinseffekt in den 30ern, 40ern, 50ern, 60ern bis zu deinem Tod haben. Hast du Guthaben und Assets in deinen 20ern, wirst du unglaublich viel mehr Erfolg, Guthaben und Geld durch den Zinseszinseffekt zu einem späteren Zeitpunkt haben. Nächster Punkt. Zeit rennt sehr schnell. Deine Ziele zu verzögern kann dazu führen, dass du es in deinem Leben, dass du es lebenslang bereuen wirst. Ja, ich bin jetzt 37. Gefühlt war ich gestern noch 20. Die Zeit rennt. Ich bin so langsam in einem Alter, wo Leute eines natürlichen Todes sterben. Die Gaußsche Glockenkurve, kennt vermutlich jeder, da fangen die ersten Tode, klar, die ersten Tode fangen schon bei der Geburt an, aber so realistische Anzahl, ist es jetzt vollkommen normal, dass mit 37 Jahren Leute, mit denen du zur Schule gegangen bist, sterben. Oder andersrum, dass ich sterbe mit den Leuten, mit denen ich dann zur Schule gegangen bin. Die Zeit rennt wirklich wie nichts. Und du solltest eigentlich wirklich nichts aufschieben, weil ruckzuck sind 10 Jahre vergangen und du hast etwas, was du vor 10 Jahren schon vorhattest, noch immer nicht erledigt. Nächster Punkt. Begrabe niemals deine Ziele und Träume für deinen Partner. Ein guter Partner sollte dich immer unterstützen. Ja, also ich bin, wie ich schon mal sagte, im ersten Teil sicherlich der schlechteste Ratgeber in Beziehungsfragen. Grundsätzlich ist es aber vollkommen richtig, du solltest deine Ziele und Träume nicht für einen Partner opfern. Ein Job und ein Low-Stress, also ein wenig stressiges Nebenbusiness, ist eigentlich alles, was du brauchst, um finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen. Ja, wow, das ist das, was ich sage. Das ist das, was ich im Wegner-System, in meinem Coaching-Programm vermittle. Nimm einen Job, den du liebst, bei mir ist es der Rettungssanitäter, mach ihn zu 50% und die anderen 3,5, 4,5 Tage nutzt du, um ein kleines Nebenbusiness aufzubauen, womit du mit Spaß so viel verdienst, dass du eine Unabhängigkeit erreichst, vielleicht sogar die totale finanzielle Unabhängigkeit. Ja, ist 100% der Inhalt und Ziel meines Wegner-Systems. Kann ich daher natürlich nur zu 100% unterstreichen. Immobilien ist ein Tool für reiche Leute, um ihr Geld zu parken, nicht für arme Leute, um reich zu werden. Wow, der Typ wird mir sympathisch. Das, was ich seit Jahren in jedem Podcast, in jedem TikTok, immer auf Instagram poste, ja, ich habe Immobilien. Meine Immobilien haben sich auch gut entwickelt. Ja, ich habe auch Geld mit meinen Immobilien verdient. Nein, ich rate dir nicht zu probieren, mit Immobilien reich zu werden. Wenn du eine Immobilie nicht mal komplett bar bezahlen kannst, rate ich dir definitiv davon ab, deine paar Kröten mit einer 100% Finanzierung in eine Immobilie zu stecken. Die Wahrscheinlichkeit, du hast ein riesiges Klumpenrisiko und die Wahrscheinlichkeit, dass du diesen einen Mietnomaden erwischt, der 2 Jahre keine Miete zahlt und dir 50.000 Schaden hinterlässt, die Wahrscheinlichkeit, dass du eine Butze gekauft hast, wo ein riesiger Schaden drin schlummert, den du nicht erkannt hast und wo du auch nichts machen kannst, ist einfach viel zu groß. Ich habe meine erste Immobilie dann gekauft, als ich so viel Geld verdient hatte, dass mir nichts passieren konnte. Also ich hatte so viele 100.000 auf dem Konto, dass ich einen lebenslangen Mietausfall alles hätte abdecken können. Die Wahrscheinlichkeit, von nichts mit Immobilien reich zu werden, ist einfach extrem gering. Das Risiko ist extrem hoch und von daher stimme ich hier 100% mit Paul Alex überein. Übrigens sage ich ja das Gleiche für Aktien. Mit Aktien kannst du langfristig eine sehr kleine, sichere und einfache Rendite erreichen. Aber ich würde niemandem raten, zu probieren, mit Aktien Geld zu verdienen. Mit seinen 25 Euro, 1000 Euro Sparplänen im Monat zu probieren, ein Vermögen anzuhäufen. Das kannst du machen, wenn du ordentlich Geld verdienst. Wenn du mit einem Side-Business 5000, 10.000, 20.000 im Monat extra verdienst, dann kannst du das Ganze machen. Und kannst sagen, jawohl, ich habe einen 10.000 Euro Sparplan, Aktiensparplan am Laufen. Da werde ich nicht reich mit. Ja, ich zahle jetzt schon ewig ein, habe 10.000 Euro jeden Monat, die ich von meinem Netto fix in den Sparplan laufen lasse. Und da kommen eben ungefähr 3% Bruttodividenden, kommen dabei heraus. Ja, und bei einer Million habe ich dann schon mal 30.000 Bruttodividenden. Da bleiben dann eben irgendwie ein paar Euro von übrig. also eben ungefähr 22.500 Euro. Das heißt, wenn du dann 1 Million angehäuft hast, dann hast du ungefähr 2.000 netto im Monat. Das ist schon ganz nice. Aber ich brauche dir nicht vorrechnen, wie lange du brauchst, um 1 Million anzuhäufen. Und selbst dann reicht das Geld gerade mal so für deine private Krankenversicherung und noch irgendwie ein bisschen mehr. Du kannst mit dem Side-Hustle so einfach, relativ sicher und ohne, dass du ein solches Risiko eingehst. Also du kannst mit einem, ich mag das Wort Side-Hustle, ich benutze das relativ selten, aber mit einem Nebenbusiness kannst du, ohne dass du mehr als dein Handy und dein Laptop brauchst, und ich rede jetzt nicht hier von irgend so einem Quatsch, wie so ein Investitionsquatsch oder Krypto-Quatsch oder so, ich rede von einem seriösen, soliden Side-Business, was du dir selber aufgebaut hast, kannst du so leicht 10.000 im Monat verdienen, dass es, ohne dass du was investieren musst, also außer mal vielleicht ein paar Euro für Werbung oder für einen Kurs oder für eine Softwarelizenz, aber quasi nichts, dass du ja dumm wärst, 1 Million in den Aktienmarkt zu investieren, um lächerliche 2.000 Euro Rendite zu haben, mit dem Risiko, dass die Million morgen nur eine halbe wert ist, wenn der Aktienmarkt mal irgendwie einbricht. Nächster Punkt, benutze dein Geld als Werkzeug, um deine Zeit zurückzukaufen. Dahinter steht jetzt noch Essensvorbereitung, Hausfrau, Wäscheservice und so weiter. Definitiv. Also ich habe das eine Zeit lang anders gemacht. Ich war ja wirklich total finanziell unabhängig. Das heißt, ich hatte 24 Stunden am Tag die letzten Jahre Zeit. Und deswegen habe ich sehr, sehr, sehr viel selber gemacht. Einfach auch als Beschäftigung. Also erstens mal, weil meine Finanzen so aufgestellt waren. Ich bin ja finanziell unabhängig geworden mit ungefähr 3.000 Euro netto im Monat. Da habe ich angefangen mit der finanziellen Unabhängigkeit. Und 3.000 netto im Monat, davon konnte ich überleben. Aber da hätte ich mir jetzt nicht zusätzlich noch eine Hausfrau oder einen Wäscheservice leisten können. Das heißt, ich habe mich für die finanzielle Unabhängigkeit entschieden und habe dann eben dafür die Wäsche und das Essen und so weiter selber gemacht. Jetzt ist es so, ich arbeite momentan wieder relativ viel, weil es mir unheimlich viel Spaß macht. Und ich investiere meine Zeit gerade unglaublich gerne in Arbeit. Und ich verdiene da relativ viel mit. Das heißt, mein Stundenlohn, wenn ich den irgendwie verrechne, ist bei 1.000 Euro. Kalkulatorisch ist er häufig noch mehr. Also ich habe jetzt vorgestern 2 Stunden gearbeitet. Da habe ich ungefähr 25.000 Euro verdient durch den Hebeleffekt. Ich will damit nicht angeben, das wisst ihr auch. Ich kann euch hier jede Zahl sagen, darum geht's nicht. Ich will euch erstens die Möglichkeiten hier sagen, aber zweitens sagen, wenn ich 1.000 Euro bei einer Direktverrechnung verdiene, also wenn du mich jetzt beauftragst für einen Job und ich habe da Bock drauf, das ist immer die Grundvoraussetzung, dann stelle ich dir halt 1.000 Euro in Rechnung. Und wenn ich hier jetzt für mich selber an irgendwas arbeite, also ich sage mal, ich programmiere eine Stunde eines meiner Systeme, meiner Affiliate-Systeme und so, dann kann es halt sein, dass ich in der Stunde 10.000 oder mehr verdiene. Und das ist der Grund, warum ich momentan wieder Mitarbeiter habe. Ich habe eine Putzfrau, ich habe jemanden, der mir die Wäsche macht. Ich gehe momentan wieder sehr viel essen und kochen tue ich nur, wenn ich Bock habe und nicht mehr zur Nahrungsaufnahme. Und gebe momentan wieder tausende Euros im Monat für diese Dinge aus, für die ich früher kein Geld ausgegeben habe. Weil ich früher gesagt habe, nee, ich habe Zeit, ich bin finanziell unabhängig. Der Preis dafür ist aber, dass ich die Dinge selber mache. Weil, wie gesagt, von 3.500 kannst du dir nicht zusätzlich noch Restaurants, Hausfrauen, alles leisten. Und du solltest dir aber einen Job suchen, der dir so viel Spaß macht und wo du so viel verdienst, dass du die Dinge, die dir keinen Spaß machen, outsourcen kannst. Das muss nicht die Putzfrau sein. Es gibt Leute, die putzen so gerne, für die macht eine Putzfrau keinen Sinn. Das können bei dir durchaus also andere Dinge sein. Den nächsten Spruch mag ich so gerne. Menschen sagen, Geld ist nicht wichtig und diese Menschen arbeiten 40 Stunden die Woche, um es zu verdienen. Geld ist wichtig, verdiene eine Menge. Ja, ich glaube, der Satz steht für sich. Da brauche ich, außer ihn zu unterstreichen, nichts zu sagen. Also Geld ist nicht wichtig, ist halt einfach so ein komplett falscher Mindset-Satz. Ne? Wenn du diesen hast und gleichzeitig aber dein gesamtes gesundes Leben opferst, um es zu verdienen, in dem Wissen, dass du später mal arm sein wirst, weil ich sage immer, die Leute opfern ja nicht ihre gesamte gesunde Zeit, um zu sagen, naja, ich weiß ja dafür, dass ich zumindest im Alter mal eine gute Rente kriegen werde. Nee, die Leute gehen 40 Stunden die Woche arbeiten, erholen sich jeden Abend von ihrem Job, erholen sich jedes Wochenende von ihrem Job, erholen sich einmal im Jahr im Urlaub von ihrem Job. Das Ganze machen sie bis zur Rente, um dann eine mickrige Rente in den Tod zu kriegen. Also, wenn du diesen Mindset-Satz hast, Geld ist nicht wichtig, vollkommen falsch, weil gerade die Leute, die das sagen, dreht sich das gesamte Leben um Geld. Geld ist nicht wichtig, des Geldes wegen. Da stimme ich überein. Ich glaube, das habe ich ja deutlich in meinem ganzen Leben erklärt, dass ich nicht des Geldes wegen Geld mag und verdienen möchte, sondern ich nutze die Freizeit, die Möglichkeiten, die Gesundheit, dass ich mir gute Ärzte leisten kann, dass ich jeden Tag machen kann, was ich will, dass ich Zeit mit meinem Partner verbringen kann. Geld als Geld ist mir zu 100% unwichtig, aber die Möglichkeiten, die Zeit, die ich daraus schöpfe, das ist eben das Wichtige. Gute Geldausgabe, Angewohnheiten. Und ich muss den Satz erstmal lesen. Good spending habits and zero interest to impress others is a financial catapult. Okay, also gute Geldausgabe, Angewohnheiten und keinerlei Interesse daran, anderen zu imponieren, ist ein finanzielles Katapult. Kann ich zu 100% bestätigen. Also deine Angewohnheit, wie du Geld ausgibst, entscheidet darüber, wie reich du sein wirst. Es spielt keine Rolle, wie viel du verdienst. Ich kenne Leute, die haben über 10.000 Euro Lohn und sind trotzdem pleite, sondern dein Vermögen ist die Differenz aus deinen Einnahmen und deinen Ausgaben. Und viele Leute glauben, sie haben ein Einnahmenproblem. Ich bin überzeugt davon, dass fast alle Menschen ein Ausgabenproblem haben. Natürlich optimiere ich immer beide Seiten, also auch im Wegner-System, im Coaching sage ich immer, ein richtiges Katapult hast du, wenn du beide Seiten angehst, Einnahmen erhöhen und Ausgaben verringern. Aber die meisten Leute haben Angewohnheiten, und hier ist das wichtige Wort Angewohnheiten, wo sie immer und immer wieder langfristig ihre Gelder verballern. Gut, klar. Und andere und Dinge zu kaufen, um andere zu beeindrucken, das ist natürlich ganz klar einer der Todesfaktoren. Viele Leute, die ein, ja, wie will man es übersetzen, ein exzessives Leben führen, haben Schulden oder haben nicht mal 10.000 Dollar in diesem Fall oder Euro auf dem Konto. Kann ich bestätigen, habe ich früher nie verstanden. Ich habe früher immer gedacht, naja, wer sich einen Porsche kauft, der hat mindestens 1 Million auf dem Konto. Weil vorher hätte ich mir keinen Porsche gekauft. Das war für mich klar. Ja, das Verhältnis zu so einer Ausgabe muss so sein, dass ich mindestens 1 Million auf dem Konto habe. Habe ich im Laufe der Zeit gelernt, dass viele Leute ein extrem unglückliches Verhältnis von Ausgaben und Vermögen haben. Während ich ein Vermögen von 3,5 Millionen Euro habe und im Monat quasi 5.500 Euro ausgebe, gibt es wirklich Leute, die Schulden haben und trotzdem jeden Monat mehr ausgeben, als sie einnehmen. Nächster Punkt. Ein paar finanzielle Entscheidungen in deinen 20ern können dein gesamtes Leben finanziell zerstören. Da ist ein Unterschied zwischen Spaß haben und dumm sein. Kann ich 100% bestätigen. Ich habe in meinen 20ern auch nicht in Askese gelebt. Ich habe mir 9 Jahre dreimal am Stück einen neuen BMW geleast. Das war ganz sicher finanziell nicht klug. Ich bin in meinen 20ern extrem viel Business Class geflogen. Ich habe extrem viel Urlaube gemacht. Ich bin in teuren Restaurants gewesen, also ich habe ganz sicher nicht den Frugalismus gelebt und ich habe trotzdem mehrere Millionen Euro damit aufgebaut. Ich habe ganz einfach unter meinen finanziellen Verhältnissen gelebt und ich habe keine Entscheidung getroffen, die mein gesamtes Leben ruinieren. Ich habe keine Schulden gemacht, ich bin nicht in die Insolvenz gegangen, ich habe keinen negativen Schufa-Eintrag, ich habe nicht auf irgendwas investiert, wo ich ein Leben lang für zahlen muss. Und wenn es nur ein Kind vom One-Night-Stand ist, ich habe niemals ohne Kondom irgendwie mit Bekanntschaften was gehabt und nicht mal mit meinen festen Freundinnen, also ich meine jetzt ohne Verhütung insgesamt, ja, weil ein Kind in 20ern mit einer Frau, die du auf Mallorca einmal gesehen hast, kann finanziell dein gesamtes Leben ruinieren und viele andere Entscheidungen auch, stimme ich zu 100% zu. Nächster Punkt, wenn du heute nicht beginnst, deinen Ruhestand vorzubereiten, wird die soziale Absicherung, also die staatliche Absicherung, deine einzige Option sein. Und ich persönlich würde nicht auf die staatliche Rente zielen. Ich meine, der ist jetzt offensichtlich aus den USA. Ich kann das Ganze zu 100% für Deutschland bestätigen, weil ich glaube, wir alle, also ihr noch mehr als ich, kriegen regelmäßig, ich glaube, einmal im Jahr unseren Rentenbescheid. Und da hast du doch jetzt schon schwarz auf weiß, dass der Bestfall eine Katastrophe sein wird. Und ich bin Rettungssanitäter, ich bin jeden Dienst in Altenheimen, ich kenne alle Altenheime von ganz Kassel, das heißt von den günstigen bis hin zu den teureren. Und ich kann dir versprechen, dass du von deiner Rente in keinem dieser Altenheime landen möchtest. Und wenn ich den Leuten immer sage, also gerade im Wegner-System, ich verspreche den Leuten ja nicht die totale finanzielle Unabhängigkeit, das ist schwierig. Ich sage den Leuten immer, ich möchte, dass du ein Leben lebst mit einem Job, wo du Spaß hast, den du so häufig machst, wie du möchtest und damit jetzt ein Einkommen hast, mit dem du absolut zufrieden bist, und ich möchte, dass du im Alter ein Vermögen hast, von dem du in Würde altern kannst. Das sind die beiden Dinge, wo ich der Meinung bin, dass jeder erreichen sollte. Das heißt, ich kann dir leider nicht versprechen, wie du mit 30 oder 40 finanziell unabhängig wirst. Das geht. Ich bin es ja auch geworden und viele andere sind es auch geworden, also die Möglichkeit besteht, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das jeder schafft, der meinen Podcast hört, das ist einfach gering. Und weil ich gerne Realist bin, setze ich gerne an Realismus an und sage eben den Leuten immer, jawohl, ich kann dich dahin bringen, dass du nur noch die Hälfte arbeitest und trotzdem mehr Geld auf dem Konto hast und langfristig für deinen Ruhestand investierst, und das solltest du eben machen. Denn wie du im Alter enden wirst, das hast du jedes Jahr schwarz auf weiß auf deinem Rentenbescheid. Eine LLC zu gründen, das ist, glaube ich, eine GmbH, die US-amerikanische GmbH, Limited Irgendwas Company, deinen ersten Kunden zu bekommen und das erste Geld von dem Kunden zu bekommen, wird dir mehr über Business beibringen als ein Buch oder ein Schul- oder Uni-Abschluss. Ja! Wow, ich wusste nicht, dass der Typ so auf meiner Wellenlänge ist. Ich hatte mir gar nicht alle 35 Sachen vorher durchgelesen, Schande über mein Haupt. Sage ich immer wieder, hör auf, so viele Bücher zu lesen über Selbstständigkeit, über Nebengewerbe. Hör auf, so viele Podcasts zu hören. Hör auf, so viele YouTube-Videos zu schauen. Mach es einfach. Und wenn du guck dir 2 Stunden was an und dann legst dir zurecht und dann machst du es und dann passt du da an, wo es irgendwelche Fehler gab. Es gibt, wenn du irgendein Nebengewerbe gründen möchtest, gibt es keinen Grund weiter zu warten. Du weißt genug und alles, was du nicht weißt, wirst du dann lernen, wenn du es machst. Ich habe meine erste Wohnung gekauft, da wusste ich nicht mal, was eine Teilungserklärung ist. Ich habe einen Freund gefragt, habe gesagt, okay, ich gucke mir die an, habe dem Makler gesagt, ich nehme die Wohnung, und dann habe ich einfach alles passieren lassen. Das heißt, er hat mir dann gesagt, wir müssen einen Notartermin machen. Da habe ich gewusst, okay, anscheinend muss man einen Notartermin machen. Dann hat er gesagt, hier ist die Teilungserklärung. Dann habe ich mal gegoogelt, was eine Teilungserklärung ist. Ich sage jetzt nicht, du sollst die dumm in irgendwelche Sachen stürzen. Darum geht es gar nicht. Aber der Mensch ist darauf ausgelegt, unglaublich lange zu warten und immer weiter zu zögern, anstatt die Dinge irgendwann endlich mal zu tun. Vorletzter Punkt. Nehme dein Gehalt, um einen Notfallfonds zu erstellen. Investiere in Assets und erzeuge finanzielle Freiheit. Nicht noch mehr Verbindlichkeiten und Schulden zu machen. Ja, genau, 100% richtig. Der Mensch investiert oder der Mensch nutzt sein Gehalt vollkommen falsch. Die Menschen kriegen eine Gehaltserhöhung und was machen sie? Sie verschulden sich noch mehr. Die Leute haben ein finanziertes Auto, zahlen 800 Euro für ihr im Monat, kriegen eine Gehaltserhöhung von 300 Euro. Was machen sie? Sie finanzieren das nächste Auto, was mehr als 300 Euro in der Rate kostet. Stimme ich zu 100% mit Paul überein. Und jetzt kommen wir zu dem letzten Punkt und ich bin gespannt, was er ist. Dein eigenes Haus ist eine Verbindlichkeit. Du solltest es vermieten, um Geld damit zu verdienen. Okay, das ist dieser klassische Diskussionsansatz, solltest du ein Haus selber besitzen oder solltest du zur Miete wohnen? Ganz viele behaupten da ja einfach, du solltest kein Eigenheim besitzen. Ich stimme der ganzen Sache grundsätzlich zu. Das heißt, ja, ein Haus, ein Eigenheim ist eine Verbindlichkeit, kostet extrem viel Geld, bringt dir langfristig nichts, ist wie gesagt eine Verbindlichkeit und kein Vermögenswert. Ich habe es zum Teil mal anders gemacht. Ich habe zum Teil in meinen Wohnungen, die reinste Vermietobjekte sind, selber gewohnt. Ich war ja 5 Jahre auf Weltreise und hatte einfach keine eigene Wohnung mehr. Die waren alle vermietet. Und wenn ich dann mal nach Deutschland zurückkam, dann habe ich zum Teil selber in meiner eigenen Vermietwohnung 3 Monate gewohnt. Das hat sich für mich jetzt noch rentiert. Aber ich würde jetzt niemals ein Haus auf dem Dorf kaufen. Ich würde eh niemals ein Haus kaufen, weil das vermietet sich einfach mega schlecht. Vermieten tun sich kleine eklige Wohnungen mit 1 bis 2 bis 3 Zimmern, die vermieten sich gut, aber nicht ein Haus. Und wenn du das für dich selber kaufst, hast du eben extreme Kosten, ein extremes Klumpenrisiko und ich stimme damit überein. Du solltest dich nicht an einem Haus festmachen, wenn du nicht sagst, du siehst es 100% als Verbindlichkeit, als Ausgabe an und du kannst das Ganze auch abdecken. Also ich zum Beispiel, ich überlege gerade, ob ich mir ein Haus kaufe für 500.000 oder vielleicht auch für ein bisschen mehr, aber in dem Wissen, dass dieses Geld komplett weg ist. Also ich rechne dieses Geld dann auch raus. Ich rechne nicht damit, dass das Haus den Wert erhält. Ich rechne auch 100-mal nicht damit, dass das Haus den Wert steigert, sondern ich weiß, das ist ja ein reinstes Luxusgut. Es kostet mich 500.000. Die 500.000 ist danach weg. So rechne ich. Das wird wahrscheinlich nicht passieren, aber ihr kennt mich ja. Ich bin ein extrem konservativer Rechner. Und ich weiß, dieses Haus wird extreme Verbindlichkeiten mit sich bringen. Das heißt, ich muss damit rechnen, das Dach für 20.000 neu zu machen. Ich muss damit rechnen, die Heizungsanlage für 20.000 auszutauschen. Ich muss damit rechnen, für 30.000 irgendwann alle Fenster auszutauschen. Wenn man das mit kalkuliert und das so sieht, aber niemals, ich kaufe mir ein Haus, weil ich damit Vermögen aufbaue. Stimme ich komplett mit Paul, Alex überein. Sind leider wieder 51 Minuten geworden. Ich hoffe, es hat dir trotzdem Spaß gemacht. Ich würde mich sehr über eine Bewertung freuen, auf welcher Plattform auch immer du den Podcast hörst. Und sage liebe Grüße, bis zum nächsten Mal. Dein Pascal.